Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Slovenského novinára Jána Kuciaka zabili v jeho dome aj s partnerkou. Podľa polície zrejme pre jeho prácu.
Am 26. Februar dieses Jahres berichtet das slowakische Fernsehen über einen Mord. Jan Kuciak, investigativer Journalist, ist zusammen mit seiner Verlobten Martina Kuznirova tot aufgefunden worden. In ihrem Haus mit Schüssen in Kopf und Brust. Die Nachricht löst ein politisches Erdbeben aus. Seitdem ist nichts mehr, wie es war.
Demisia! 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 Demisia!
Getroffene Slowakei. Ein Land kämpft für mehr Anstand. Darum geht es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas von Kilian Kirchgessner. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Jan Kuciak war erst 27 Jahre alt, als er Ende Februar zusammen mit seiner Verlobten Martina Kuznirova erschossen wurde. Der Journalist hatte zuletzt dort recherchiert, wo es wehtat. Er hatte Hinweise auf Korruption und mutmaßliche Mafia-Verbindungen bis in höchste Regierungskreise. Der Doppelmord hat die Slowakei schwer erschüttert. Zehntausende Menschen zogen in den Wochen danach durch die Straßen, versammelten sich landesweit auf den Plätzen der Städte. Sie verlangten eine Aufklärung des Verbrechens und den Rücktritt der Regierung unter Ministerpräsident Robert Fico. Am Ende war der Druck der Straße zu groß. Der Regierungschef musste abtreten. Die innenpolitische Krise konnte zwar erst einmal abgewendet werden, doch das Vertrauen in die politische Elite des Landes ist beschädigt. Seitdem fordern die Slowakinnen und Slowaken mehr Anstand für ihr Land und hoffen, dass sich etwas verändert. Wer die Täter waren, ist bis heute unbekannt. Den Namen Kuciak dagegen kennt nun jeder. Seine Familie versucht, mit der plötzlichen Öffentlichkeit klarzukommen und sie versucht, nach vorne zu blicken.
Es ist Mittagszeit. Vor dem Gymnasium sind Schüler in den Linienbus zugestiegen, der die umliegenden Dörfer anfährt, so wie früher, als Jan Kuciak hier noch zur Schule ging und nach Hause fuhr. Auf dem Weg nach Stjavnik öffnet sich der Blick. Der Bus fährt durch ein langgestrecktes Tal. Zu beiden Seiten erheben sich sanfte Hügel, die Ausläufer der Karpaten. Es ist eine Idylle, in der Jan Kuciak aufwuchs. Die großen Einfamilienhäuser sind entlang der Straße aufgereiht, mit riesigen Gärten und Panoramablick auf die Berge. An einem der Gartentore steht sein Vater. Die Ähnlichkeit Josef Kuciaks mit seinem Sohn ist verblüffend. Die gleichen wachen Augen, das gleiche markante Brillengestell, die gleiche Kurzhaarfrisur. Genau so schaut Jan Kuciak seine Betrachter auf dem Foto an, das nach dem Mord um die Welt ging. Sein Vater ist gerade in Rente gegangen, früher war er Schlosser. Er bietet einen Platz im hölzernen Gartenpavillon an.
Hier, diesen Pavillon. Den hat Jan mit ein paar Kumpels gebaut, als er 16 Jahre alt war. Sehen Sie den atypischen Grundriss, der genau zur Form des Gartens passt.
Der kleine Pavillon ist der Lieblingsplatz von Josef Kuciak. Als er in ein Treffen einwilligte, war seine Bedingung klar. Hier in Stjavnik muss es stattfinden. Nirgendwo anders fühle er sich derzeit sicher.
Es geht nicht so sehr um irgendeine Bedrohung. Ich mag nur nicht in die Öffentlichkeit gehen, wo einen jeder anschaut, wo einen alle ansprechen, irgendwelche Fragen stellen. Dem wollen wir aus dem Weg gehen.
Die ersten Wochen nach dem Mord wurden sie regelrecht belagert. Josef Kuciak, seine Frau und die beiden jüngeren Kinder. Journalisten wollten Interviews, Politiker wollten kondolieren. Das Telefon stand nicht mehr still. Josef Kuciak muss nicht nur mit der persönlichen Tragödie klarkommen, dass er seinen ältesten Sohn und seine Schwiegertochter verloren hat. Er muss auch verarbeiten, dass sein Sohn durch den Mord zu einer öffentlichen Person geworden ist, dass jetzt jeder den Namen Kuciak kennt.
Die ersten drei Tage haben wir uns eingeschlossen. Wir haben keine Nachrichten verfolgt und es einfach nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Dann habe ich langsam gemerkt, wie die ganze Welt auf den Mord reagiert und dass es bei uns in der Slowakei zu Entwicklungen kommt, die hoffentlich weitergehen werden, dass dieser Tod zumindest irgendeinen Sinn hatte.
Das ist jetzt seine Mission geworden. Josef Kuciak will das Erbe seines Sohnes verwalten. Derzeit dreht sich alles um die Frage, was mit dem Haus passieren soll, das er mit seiner Verlobten in einem Dorf nahe Bratislava gekauft hatte. Verschiedene Bürgerinitiativen erkannten schon bald, wie symbolträchtig das Haus ist, in dem sich der Doppelmord ereignete. Sie entwickelten Ideen, was sich daraus machen lassen könnte.
Da wurden uns zwei Alternativen vorgeschlagen. Als erstes kamen Künstler, die wollten es zu einer Art Mahnmal umbauen. Fenster und Türen wollten sie mit Eisenplatten verschließen, dann die Gas-, Wasser- und Stromleitungen abkoppeln. Niemand sollte mehr rein in das Haus. Das hat mir nicht gefallen, denn zumindest heizen müsste man ja, sonst würde bald alles einstürzen. Und dann gab es noch den Vorstoß, aus dem Haus ein Museum zu machen.
Das ist ein Gedanke, der Josef Kuciak gleich gefallen hat. Ein Museum für die Pressefreiheit und auch ein Museum, das an Jan Kuciak und seine Verlobte erinnert. Denn längst ist in der Slowakei eine regelrechte Schlacht um das Andenken der beiden entbrannt. Längst wuchern in den sozialen Netzwerken die absurdesten Verschwörungstheorien. Jan Kuciak sei selbst schuld am Mord, proklamieren die einen. Schließlich habe ihn niemand gezwungen, als investigativer Reporter seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Und andere sehen den Mord als Werk des Geheimdienstes, der den folgenden Aufstand der Anständigen bewusst herbeiführen wollte, um die Regierung hinwegzufegen. Josef Kuciak kann nicht ruhig bleiben, wenn er diese Geschichten hört.
Ich gehe grundsätzlich nicht auf Facebook. Und diese Art von Kommentaren fällt meistens dort. Dass mir jemand so etwas offen ins Gesicht gesagt hätte, das ist noch nicht passiert. Mein zweiter Sohn erzählt mir manchmal, was da so alles geschrieben wird. Aber ich will das lieber gar nicht wissen.
Fest steht, der Kampf um das Vermächtnis Jan Kuciaks wird noch lange dauern. Aber immerhin, es sind schon Preise nach Jan Kuciak benannt worden, die an engagierte Slowaken verliehen werden. Der Name seines Sohnes ist im Land allgegenwärtig. Josef Kuciak hält kurz inne. Eins stehe für ihn schon fest, bei all den Ungewissheiten. Über dem Eingang in das Haus seines Sohnes soll einmal dessen Lieblingssatz stehen, in großen Lettern.
Immer, wenn er jemandem mit irgendetwas geholfen hat, mit einer Reparatur zum Beispiel, sagte er am Schluss: Bedank dich nicht, aber erinnere dich daran.
Jetzt nach dem Mord hat dieser Satz einen neuen, einen tieferen Sinn bekommen.
Was a boy, he talks too much for no reason, no one loved it. Intentions were never fake, always try to preserve his face. He tried to find his luck and game, hasn't succeeded. see, but he's making on his blades. And now the boy is coming to you.
Als 18-Jährige demonstriert Irina Bretschner auf den Straßen Bratislavas für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, 1968. Die Slowakei und Tschechien gehören noch zusammen. Der Prager Frühling gilt als Verheißung einer gerechten Gesellschaft. Doch aus den erhofften politischen Freiheiten wird erst einmal nichts. Der Prager Frühling wird niedergeschlagen und Irina Bretschner emigriert in die Schweiz. Genau 50 Jahre später steht sie wieder in Bratislava. Auf der Straße, inmitten der Demonstrierenden, im Frühjahr 2018.
Es klingt merkwürdig, wenn sich die Jugend für Ruhe und Ordnung bei der Polizei bedankt und sich für eine altertümliche Tugend wie Anstand mobilisiert. Gewisse Machenschaften der älteren Generation müssen arg unanständig wirken, da Slušnost, Anstand, zum modischen Jugendwort mutiert. Der Sprecher der Studierenden ruft seine Landsleute dazu auf, überall im Alltag auf Anstand zu achten. Seid selbst ein Vorbild für Anstand. Anstand solle die ganze Gesellschaft durchdringen, auch die Behörden und die Gerichte. Das Wort weitet sich. Jan und Martina wurden in ihren Hochzeitskleidern begraben, da der Mörder sie vor ihrer geplanten Hochzeit mit 3 Kugeln erledigt hatte. Die Unanständigkeit steht für die ermordete Jugend, für die ermordete Unschuld. Dagegen revoltiert diese Generation. Dost bolo. Es reicht.
Es reicht, sagen auch die ehemaligen Kollegen von Jan Kuciak. Seit Jahren schon machen Journalisten auf Skandale der Politik aufmerksam. Passiert es trotzdem nichts. Keine Strafverfolgung, keine Verurteilung. Das will die Redaktion, für die Jan Kuciak gearbeitet hat, nicht mehr hinnehmen. Sie recherchiert weiter, um Licht in die Verflechtungen zwischen Politik, Mafia und Geschäftswelt zu bringen.
Seinen Platz hat Chefredakteur Peter Bardi mitten im Großraumbüro, so wie alle anderen Redakteure auch. Eine ganze Etage voller Schreibtische, dicht aneinander gerückt. Wenn Peter Bardi einen Witz reißt, ist er bis in den hintersten Winkel zu hören.
Die Schreibtische dort gehören zu einem anderen Magazin. Uns gehört dieser Bereich hier vorne.
Peter Bardi trägt Glatze und eine schwarze Designerbrille. Bis zum Mord an Jan Kuciak war er dessen Chef. Janko nennt er ihn bis heute, die slowakische Koseform von Jan. Mitten in der Redaktion haben sie ein riesiges Plakat aufgehängt. Es zeigt die Silhouetten von Kuciak und seiner Verlobten, darunter der Hashtag All for Jan, der in der Slowakei allgegenwärtig geworden ist. Bardi zeigt auf einen der Schreibtische am Rand des Großraumbüros. Dort war sein Platz. Peter Bardi geht voran in den Konferenzraum, in dem sich nachher alle Redakteure zur Wochenplanung treffen. Durch die Tür klingt das konzentrierte Stimmengewirr aus der Redaktion herüber.
Es dauerte eine Weile, bis wir nach dem Mord verstanden haben, worum es geht. Erstmal haben wir es als Angriff auf Jan verstanden. Und da wir aber wussten, woran er gearbeitet hatte, haben wir die Sache bald in einem anderen Licht gesehen. Als wir erkannt haben, wie eng die Verbindung von Mafia-Leuten in die politische Elite ist, haben wir angefangen zu verstehen, dass wir unser Land verloren haben. Das Land gehört nicht mehr uns Bürgern. Es gehört der organisierten Kriminalität und der Korruption. Da war uns klar, dass sie ihn nicht ermordet haben, weil er Jan Kuciak ist, sondern weil er ihnen gefährlich wurde. Jan war ein Soldat der Demokratie im Kampf gegen undemokratische Praktiken.
Peter Bardi hat sich diese Gedanken schon oft gemacht, seit Jan Kuciak ermordet wurde. Er spricht konzentriert, es wirkt, als müsse er seine Wut kontrollieren. Wenn Kuciak ein Soldat der Demokratie war, wusste er dann nicht um das Risiko seines Berufs?
Uns war bewusst, dass wir uns einem Risiko aussetzen. Auch Jan wusste das. Wir haben öfters darüber gesprochen. Wir sprachen darüber, dass sie uns vor Gericht zerren könnten, uns zusammenschlagen, uns diskreditieren könnten. Drohungen gab es schließlich. Aber dass es solche Folgen haben könnte, das konnte sich niemand vorstellen.
Seit den 1990er Jahren ist Peter Bardi Journalist. Er selbst hat etliche Enthüllungsgeschichten recherchiert. Eins aber, sagt er, ist über die ganzen Jahre gleich geblieben.
Man arbeitet an einem Fall, der wasserdicht dargestellt wird. Man deckt einige Skandale in einer solchen Detailschärfe auf, dass die Staatsanwaltschaft unsere Recherchen gleich als Anklageschrift verwenden könnte. Und dann merken sie auf einmal, dass niemand reagiert. Die Betreffenden ignorieren das Thema einfach oder fangen an, die Dinge zu verharmlosen. Die Frustration, dass sich die Dinge nicht zum Besseren ändern, ist furchtbar groß.
Es ist Zeit für die Redaktionskonferenz. Durch die Tür kommen Peter Bardis Mitarbeiter, ein gutes Dutzend Leute. Die meisten von ihnen sind jung, in ihren 30ern. An der Stirnseite des Konferenzraums haben sie eine Art Beziehungsnetz skizziert. Darin hängen die Fotos von allen, die in den Skandal verwickelt sind, an dem Jan Kuciak zuletzt gearbeitet hatte. Dazwischen ihre Verbindungen untereinander. Es ist ein gewaltiges System von Abhängigkeiten und Querverbindungen. Die Fotos von etlichen Ministern, von hohen Beamten, von reichen slowakischen Unternehmern und mutmaßlichen italienischen Mafiosi tauchen hier auf. Die Wand ist von der Decke bis zum Fußboden gefüllt. Sie haben neue Mosaiksteine gesammelt, so wie jede Woche. Man werde nicht locker lassen, hat Chefredakteur Peter Bardi geschworen.
Wir haben uns komplett verändert, die ganze Zeit. Wir hatten vorher ein dreiköpfiges Investigativteam. Nach Jans Mord sind wir zu einem regelrechten investigativen Knotenpunkt geworden. Die, die vorher für Gesundheitsthemen zuständig waren, für Bildung oder für Wirtschaft, sie alle haben ihre eigenen Themen zur Seite gelegt. Sie lernen, wie man mit offenen Quellen arbeiten kann, wie man Datenbanken analysiert. Und wir alle recherchieren zusammen unseren großen Fall.
Außerdem arbeiten alle Redaktionen in der Slowakei jetzt enger zusammen. Man sichere sich gegenseitig ab, indem man sich über die jeweiligen Erkenntnisse auf dem Laufenden hält. Und noch einen Verbündeten hätten die Journalisten seit dem Mord gefunden: die Öffentlichkeit.
Vom ersten Tag an schreiben uns die Leute. Sie rufen uns an, sie geben uns Hinweise. Sie haben verstanden, dass es nötig ist, aktiv zu werden, dass sie reden müssen, wenn sie wollen, dass sich etwas verändert.
Die Redakteure gehen aus dem Konferenzraum zurück an ihre Schreibtische, vorbei am großen Plakat mit dem Bild ihres ermordeten Kollegen. Sein Werk wollen sie zu Ende bringen. Eine größere Motivation, sagen sie, kann es gar nicht geben.
Zloba, závisť, strach a svár, ty ať pominou, ať už teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skrýt moc plitvama stať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává.
Soll Frieden über diesem Land bleiben, singt eine slowakische Sängerin auf Tschechisch. Die Menge summt mit. Sie kennt die symbolische Kraft des Refrains. Das ist das Gebet für Marta von Marta Kubišová, der in den 60er Jahren populären tschechischen Sängerin. Es ist jenes Lied, das sie gegen die Okkupation der Tschechoslowakei sang. Kubišová und ihr Gebet symbolisieren das tschechoslowakische Erbe des Widerstandes. Auf dem Platz des slowakischen Nationalaufstandes sind die Jahre 1944, 1968, 1989 und 2018 miteinander verbunden. Schon 1989 rief man Djakujeme, Djakujeme. Und gerade diese Kontinuität ist das Hoffnungsvolle. Denn ob die Demonstrationen die politische Landschaft radikal und bald verändern werden, ist mehr als fraglich. Doch im nationalen Gedächtnis wird die Erinnerung an den Frühling 2018 bestehen bleiben. Die Zivilgesellschaft wird dank der Macht, die sie sich auf der Straße erkämpft hat, wohl hellhöriger für Missstände sein und selbstbewusster dagegen vorgehen. Sie wird erprobte Instrumente dafür haben.
Ausgerechnet die Ostslowakei ist im Zuge der Recherchen von Jan Kuciak in die Schlagzeilen gekommen, als mutmaßlicher Rückzugsort der Mafia. Abgelegen und ein wenig weltvergessen ist die Region tatsächlich. Eigentlich aber war sie auf einem guten Weg. 2013 war die Regionalhauptstadt Košice europäische Kulturhauptstadt. Und das sorgt bis heute für Aufbruchsstimmung, an der die Kulturschaffenden festhalten wollen.
Zwei Stunden sind es noch bis zum Konzert. Die sechs Musiker stehen auf der Bühne zum Soundcheck. Peter Radkov schaut nur kurz zur Tür hinein, in den kleinen Saal mit Bühne, aufwendiger Lichttechnik und Bar. Ein paar Minuten hört er zu, er klopft dem Tontechniker auf die Schultern und wünscht den Musikern gutes Gelingen. Aus Amerika sind sie gekommen, heute spielen sie hier in Košice, ganz im Osten der Slowakei. Peter Radkov geht ein paar Stufen raus auf den Innenhof des Kulturzentrums.
Sie spielen schon zum zweiten Mal hier bei uns. Sie machen eine Tour durch Europa. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir ein experimentelles Musikprojekt zu Gast. Da kamen Interpreten aus Schweden und Großbritannien. Pro Jahr veranstalten wir hier so 100 Konzerte.
Peter Radkov ist der Stolz anzumerken. Er ist es, der aus dem Kulturzentrum Tabatschka in Košice einen Magneten gemacht hat. Früher war hier eine Tabakfabrik. Jetzt sind die Räume wie Lofts für Kulturveranstaltungen hergerichtet. 2500 Quadratmeter mit Kino, Konzertsälen, Büros und Bistro. Radkov selbst ist eigentlich Architekt und jetzt Direktor der Kulturfabrik. Ein kleiner Mann mit schütterem, grauem Haar. Um die 50 ist er, aber obwohl die meisten Besucher deutlich jünger sind, fällt er dank Turnschuhen und buntem T-Shirt nicht weiter auf.
Das hier ist unser Kinoclub. Hier laufen verschiedene Filme. Wir veranstalten hier aber auch immer wieder Diskussionen. Da vorne können wir uns hinsetzen.
Von draußen dringen durch die Tür leise die Gespräche aus dem benachbarten Bistro herauf in den Saal. Radkov sitzt in einem der Kinoklappsessel. Er ist ein Koschitzer Lokalpatriot. Hautnah hat er mitbekommen, wie seine Stadt immer wieder in die Schlagzeilen geriet, negativ wie positiv. Zuerst nach der Wende, als Koschice das Armenhaus der Slowakei war, geprägt vom Niedergang der Stahlindustrie. Dann 2013, als Koschice zur Kulturhauptstadt Europas ausgerufen wurde und einen Aufschwung erlebte, den selbst die größten Optimisten kaum für möglich gehalten hatten. Dutzende IT-Firmen haben hier investiert und beschäftigen mehr als 10.000 Hochqualifizierte. Und dann die Berichte darüber, dass Jan Kuciaks letzte große Recherche den Osten der Slowakei zum Thema hatte. Die Verbindung von mutmaßlichen Mafia-Größen, die sich hier in der Abgeschiedenheit eingerichtet hatten, in die hohe Politik. Das habe ihn schon getroffen, räumt Radkov ein.
Wir wollen etwas bewegen, etwas aufbauen in unserem Bereich. Da kümmern wir uns nicht groß um die Regierungspolitik. Mit der Kulturpolitik kennen wir uns aus. Hier in der Region sind wir im Kontakt mit den Politikern. Aber in allem anderen stecken wir nicht drin. Und dann passiert dieser Mord. Und auf einmal merkt man, wir waren nicht so stark, wie wir hätten sein sollen.
Der Anspruch, den Peter Radkov und die anderen Kulturschaffenden hier an sich selbst stellen, ist hoch. Gerade weil sie in einer abgelegenen Gegend arbeiten, wollen sie mit ihrem Programm die ganze Region erreichen.
Wir sind ja weder etwas Elitäres, noch befinden wir uns im Untergrund. Was wir hier am Programm gestalten, sind nicht nur Theater, Tanz, Konzerte oder Ausstellungen. Im Gegenteil. In den vergangenen Jahren überwiegen Bildungsaktivitäten. Wir machen Vorlesungen, Diskussionen, Präsentationen. Jeden Donnerstag zum Beispiel machen wir Veranstaltungen zusammen mit IT-Unternehmern. Da geht es um Management und Unternehmertum. Wir versuchen, das kritische Denken zu stärken.
Immer wieder habe er sich die Frage gestellt, wie passt das, was er in der Region an Positivem erlebt, an Aufbruchsstimmung, mit den Mafia-Schlagzeilen zusammen. Immerhin, als unmittelbar nach dem Mord an Jan Kuciak die landesweiten Protestwellen anrollten, stand Koschice im Mittelpunkt dieses Widerstands und an vorderster Stelle das Kulturzentrum Tabatschka.
Gleich zu Beginn haben die Initiatoren der großen Demonstrationen bei uns angeklopft. Viele Fäden liefen hier zusammen. Wir wurden gebeten, etwas zu moderieren, Veranstaltungen bei uns ins Programm aufzunehmen, uns an Podiumsdiskussionen zu beteiligen. Genau das sehe ich als unsere Aufgabe an, auf gesellschaftliche Themen zu reagieren. Wir waren die ganze Zeit mittendrin im Geschehen. Ganz natürlich hat sich das so ergeben.
Peter Radkov richtet sich in seinem Kinosessel auf, während er von den Demonstrationen erzählt. Allein in Koschice kamen Zehntausende zusammen.
Ich habe schon einmal eine Revolution erlebt. Das war im Jahr 1989. Was jetzt passiert, erinnert mich sehr an diese Zeit damals. Es engagieren sich die gleichen Leute. Es sind wieder die Jungen, die Studenten, die Schüler, die jungen Arbeiter. Und so wie damals hat sich eine breite Gruppe zu diesem harten Kern hinzugesellt. Auf den Plätzen waren Eltern mit ihren Kindern, Rentner. Und es waren keine Schreihälse dabei. Auch die Atmosphäre war deshalb sehr ähnlich wie 1989.
Nur eins sei jetzt noch nötig, sagt er, und das gelte besonders für den Osten der Slowakei. Wie schon bei der Samtenen Revolution, so müssten die Proteste auch jetzt ein Happy End haben.
Čakaj, mamili, na dvore, na dvore, ja ťa budem čakať komore, v komore. Nečakaj, mamili, na dvore, ja ťa budem čakať komore, v komore. Na okienko tiško zaťukaj, zaťukaj, a na seba, mili, pozor daj, pozor daj. Na okienko tiško zaťukaj, zaťukaj, a na seba, mili, pozor daj, pozor daj. Dziewczatko z Indii, szanie malokie, kieszta dziewczatko z Indii.
Kadeša služilo 3 roky, na pende už široký. Služilo 3 roky, na pende už široký. La 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 la. Pradla som 3 roky, na pende už široký. Pradla som 3 roky, na pende už široký. Aby sa vyzvrcal po samie ďarmoty. Aby sa vyzvrcal po samie ďarmoty.
Fahnen, die im durch die Donauebene wehenden Windflattern bedeuten, dass dieser Bürgerprotest pro-europäisch ist. Man versteht die EU als Garantin für den Rechtsstaat. Es gibt auch zwei Regenbogenfahnen. Die bewusst offen gewählten Slogans für eine anständige Slowakei, es reicht und es ist mir nicht egal, sind der gemeinsame Nenner für das Unbehagen in der Gesellschaft. Die Demos als soziales Becken, in dem sowohl Atheisten wie Gläubige, Mütter wie Schüler, Intellektuelle wie Bauern Platz finden. Wer du auch bist, du kannst mitmachen. Obdachlose helfen mit, die Tribüne aufzubauen, auf der sich gerade junge Mütter mit ihren Kleinkindern aufreihen. Sie erklären, dass sie sich als gewöhnliche Bürgerinnen engagieren, da sie die Zukunft für die nächsten Generationen nicht verspielen wollen. Mittendrin steht ein lesbisches Paar mit Kind.
Mehr Anstand, mehr Aufstand in der Slowakei. Das ist der Wunsch vieler. Doch für eine politische Wende brauchen die Bürgerinnen und Bürger einen langen Atem. Und wie erkennt man überhaupt unsaubere Ausschreibungen, Subventionsbetrug und dubiose Geschäftsleute? Wie kommt man korrupten Politikern auf die Schliche? Eine Bürgerinitiative organisiert Workshops im ganzen Land und liefert das nötige Handwerkszeug.
Die ersten Gäste warten schon seit einer halben Stunde. Jetzt setzen sie sich an die kleinen Tische. Ein Kulturzentrum in Nitra, gut eine Stunde entfernt von Bratislava. Früher war es einmal ein Umspannwerk für die Stromversorgung. Heute treffen sich hier Vereine, Musiker und Theatergruppen. Vorne im Raum steht Paolo Latzko. Er schaut auf die Uhr.
Können wir allmählich anfangen? Ich begrüße euch zum Workshop.
Paolo Latzko ist Anfang 30, ein schlanker Mann mit Kurzhaarfrisur und legerer Jeans. Auf einem Tisch steht ein Computer, ein Beamer wirft Bilder zu seinem Vortrag an die Leinwand. Die Allianz Fair Play hat eingeladen, eine Bürgerinitiative aus Bratislava.
Wenn einer von euch die Allianz nicht kennen sollte, wir sind eine Art Watchdog. Wir versuchen, Machtmissbrauch und Verschleuderung von öffentlichen Geldern aufzudecken. Das meiste, was wir herausfinden, ist auf öffentlich zugängliche Quellen aufgebaut. Nicht etwa auf Geheimnissen aus den Behörden oder vom Finanzamt, die uns jemand zutragen würde. Das heißt in der Praxis, auch jeder von euch kann so arbeiten.
Es geht informell zu. Die meisten der gut ein Dutzend Teilnehmer sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie haben sich aus dem Nebenraum ein Bier geholt. Man kennt sich. Viele engagieren sich bei Vereinen hier in Nitra. Anderthalb Stunden dauert das Seminar, das Paolo Latzko gibt. Es geht darin um Handelsregister, öffentliche Ausschreibungen und Vergaberichtlinien. In der Pause winkt Paolo Latzko, ihm ins Freie zu folgen.
Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Slowakei geradezu vorbildlich in Sachen Transparenz. Es gibt zum Beispiel die Regel, dass Verträge, in denen es um Geld des Steuerzahlers geht, veröffentlicht werden müssen. Erst dann gelten sie. Das ist ein unglaublich starkes Instrument, weil die Bürger so Geschäfte kontrollieren können, bevor sie sich abgespielt haben.
Selbst Rechnungen, die jede Stadtverwaltung begleicht, müssen als Kopie im Internet dokumentiert sein. Ob es um die Ausstattung eines neuen Kindergartens geht, um Straßenbauarbeiten oder um neuen Druckertoner für die Beamten. Paolo Latzko gerät in Schwärmen, wenn er von dem Gesetz erzählt, das eine fortschrittliche Regierung vor einigen Jahren eingeführt hat und das seither jenen das Leben schwer macht, die unlautere Geschäfte im Sinn haben. Aber es muss eben auch tatsächlich jemand kontrollieren. Oft sind es engagierte Bürger, die sich in die Abermillionen von Dokumenten einarbeiten, die sich über die ganze Slowakei verteilt und in den vergangenen Jahren angesammelt haben. Genau deshalb bietet Latzko die Seminare an.
Wir haben den Eindruck, dass die Zivilgesellschaft immer den Kürzeren zieht, wenn es Probleme gibt. Die Gegenseite hat Quellen, Informationen, teure Rechtsanwälte. Deshalb möchten wir der Zivilgesellschaft einige Fähigkeiten an die Hand geben. Die Seminare bieten wir in größeren Städten überall in der Slowakei an.
Nach und nach soll so ein Heer von Kontrolleuren nachwachsen, die in ihrer Region ganz genau hinschauen.
Ich will zeigen, die Arbeit mit offenen Quellen kann jeder machen. Es ist nichts Geheimes dabei. Man braucht nur die Erfahrung von jemandem, der schon lange damit arbeitet. Deshalb gehen wir im Seminar verschiedene Quellen durch, die es in der Slowakei gibt. Wir besprechen, wo man welche Informationen suchen kann, wie sie zu bewerten sind, was man aus ihnen herauslesen kann. Und das Ganze tausendfach verteilt über die ganze Slowakei.
Seit mehr als einem Jahr gibt es die Seminare inzwischen. Sie entstanden also weit vor dem Mord an Jan Kuciak. Nach dem Mord, sagt Paolo Latzko, sei das Interesse aber deutlich gestiegen. Viele spürten, dass sich die Slowakei jetzt an einem Wendepunkt befinde.
Entweder die Situation kippt in die eine Richtung und wir entwickeln uns zu einer anständigen, modernen, offenen Demokratie nach westlichem Prinzip. Sie kippt in die andere Richtung und wir lassen zu, dass unsere Institutionen von Leuten durchsetzt werden, die öffentliche Macht für ihren persönlichen Gewinn missbrauchen. Der tragische Mord hat ein wenig mehr vom Eisberg enthüllt als die Spitze, die man immer schon gesehen hat. Er hat erahnen lassen, wie groß der Umfang der Probleme ist. Dadurch hat sich ein Fenster geöffnet, das die Zivilgesellschaft nutzen sollte, um die Slowakei in ein Land zu verwandeln, in dem die demokratischen Werte und Rechte geachtet werden.
Paolo Latzko steht auf, er geht wieder rein in den Seminarraum. Jetzt, nach der Pause, will er mit den Teilnehmern beispielhaft konkrete Fälle recherchieren, um die neuen Fertigkeiten gleich auszuprobieren. Einer bringt das Thema einer städtischen Tochterfirma auf, von der er vermutet, dass sie getarnte Aufträge vergibt. Sie steigen in den Fall ein, vom Seminarraum aus, nur mit Hilfe einer Internetverbindung. Oft erweist sich ein solcher Anfangsverdacht als unbegründet, aber manchmal eben auch nicht. Natürlich sei der Kampf gegen die Korruption ein furchtbar langwieriger Prozess, sagt Paolo Latzko am Schluss. Aber so sei das nun einmal. Ohne die kleinen Schritte komme man nie ans Ziel.
Нікого не спознаєш, останеш сам. Меняся постоє, меняся твари ті. Дорі град стретаєш, меняся на руки, чо маєш за себе дати. Мені в'яз не даваєш, іриш сам, мастена. Len pre seba a pýtať sa už viac netreba. Menia sa otázky, len pár práv chceš nájsť. Možno byť prospelý, menia sa radosti, starosti, mladosti. Pomaly dospelý, dáš si rád ten liek. A keď ti škodí a hádam nájsť, ideš tvár, čo sa ti hodí a niečo sa kazí. Keď raz staneš, nikoho nespoznáš, ostaneš sám. Menia sa neresti, nezvyknú náhle prísť. Vyhnať sa nedajú, menia sa istoty a tie, čo zatiaľ nie, skoro sa pridajú. Dáš si rád ten liek. Keď ti škodí a hádam nájdeš tvár, čo sa ti hodí a niečo sa kazí a niečo sa hojí, ty musíš sa hýbať, aj keď ti pokoj chýba a svet sa mení a ty spíš a všetko sa mení.
Bis heute ist der Mord an Jan Kuciak nicht aufgeklärt. Bis heute tappen die Ermittler im Dunkeln. Und von einer politischen Normalität ist die Slowakei noch weit entfernt. Der ohnehin kleine Vertrauensvorschuss für die Regierung des neuen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini ist längst aufgebraucht. Aber an vorgezogenen Neuwahlen scheint außer den Menschen auf der Straße niemand so richtig interessiert. Iveta Radičová beobachtet sehr genau, wie es in der Slowakei brodelt. Heute ist sie Soziologieprofessorin, früher war sie Premierministerin, 2 Jahre lang. Eine Frau ohne Skandale. Sie gilt als eine der Anständigen.
Die Wände im Foyer der Universität sind von oben bis unten beklebt. Iveta Radičová zeigt auf die Papierbögen, die hier einer neben dem anderen hängen.
A to je aktivita našich studentov. Das ist eine Aktion unserer Studenten. Sie sprachen mich an mit der Idee, eine komplette Ausstellung aller Texte zu veranstalten, die Jan Kuciak veröffentlicht hat. Dazu kommen Fotos von allen Aktionen, die zu seinen Ehren stattfinden. Ich habe den Eindruck, dass die Geschehnisse die Studenten verändert haben. Sie sind reifer geworden, von einem Tag auf den anderen.
Iveta Radičová geht vor in ihr Büro, ein paar Flure weiter. Hier an der Universität ist sie in ihrem Element, endlich wieder. Von 2010 bis 2012 war sie, die Soziologieprofessorin, slowakische Premierministerin und Chefin einer konservativen Partei. Sie gilt als Sauberfrau, nicht der Hauch eines Verdachtes von unsauberen Geschäften umgibt sie. Trotzdem kommt man als Spitzenpolitiker automatisch in Versuchung, sich bestechen zu lassen, wie es die Enthüllungen nach dem Mord an Jan Kuciak nahelegen? Iveta Radičová schüttelt entschieden den Kopf.
Ich habe damit keine persönlichen Erfahrungen. Aber sehr verbreitet ist die sogenannte kleine Korruption im Schulwesen, im Gesundheitswesen. Wer beim Arzt eine bessere Pflege will, ist überzeugt, dass er lieber ein Trinkgeld geben sollte. Warum sollten wir denken, dass es solche Erwägungen nicht auch in der Politik gibt? Schon Hannah Arendt schrieb ja vor langer Zeit, die zweite Seite der Demokratie ist die Korruption.
Es ist die Soziologieprofessorin, die hier spricht, nicht die frühere Politikerin. Iveta Radičová, eine elegante Dame von 62 Jahren mit schulterlangen blonden Haaren, redet ungern über ihre eigenen Erfahrungen an der Spitze des Staates. Lieber analysiert sie die Situation mit akademischer Schärfe.
Die Slowakei ist schon länger orientierungslos. Es gibt eine radikale Rhetorik in der Politik, ein hohes Maß an Populismus, viele Lügen. Dazu kommt ein arroganter Politikstil. Und schließlich erzielt die Slowakei sehr vorteilhafte makroökonomische Ergebnisse, die aber keinen Niederschlag im Alltag finden. Der Graben vergrößert sich, das Armutsrisiko für Kinder ist sogar gewachsen. Auch die regionalen Unterschiede werden größer. In dieser problematischen Lage passierte der Mord an dem Journalisten. Es kommen immer neue Korruptionsskandale ans Licht. Und die Menschen gehen auf die Straße mit der klaren Aussage, es ist genug, es ist endlich genug.
Die regierenden Sozialdemokraten, denen viele der Skandale angelastet werden, haben in Umfragen indes nur wenige Prozentpunkte verloren. Und zu den Gewinnern zählen ausgerechnet zwei Rechtsaußenparteien. Das liege auch daran, dass durch die sozialen Medien eine atomisierte Gesellschaft entstehe, deren Gruppierungen nicht mehr miteinander debattierten. Die politischen Parteien in der Slowakei, analysiert Radičová, setzten dem nichts entgegen.
Sie reflektieren nicht ausreichend, was ihnen die Wähler mitteilen. Dass sie genug haben von diesem Stil der Politik mit den ewigen Tiefschlägen wie im Boxring. Aber gleichzeitig hat jede Partei ihre festen Unterstützer mit einer eigenen kollektiven Identität. Und die reichen ihnen dazu aus, ins Parlament einzuziehen. Klar hätten sie gern mehr Prozente bei den Wahlen, aber die Spaltung der Gesellschaft nehmen sie als Status quo wahr und versuchen nicht, die Grenzen hin zu anderen Wählern zu überschreiten.
Sie selbst ist mit ihrer Regierung an solchen Partikularinteressen gescheitert. Ein kleiner Koalitionspartner wandte sich in einer entscheidenden Abstimmung aus taktischen Gründen von ihr ab. Resigniert kehrte Iveta Radičová der Politik den Rücken, trotz der Unterstützung vieler Slowaken. Sie lächelt kurz.
Einmal kam eine ältere Dame zu mir und hat mir ein Stück Speck und getrocknete Kräuter in die Hand gedrückt, aus denen ich mir einen Tee kochen sollte. Mehr habe sie nicht zu Hause, sagte sie, aber zumindest auf diese Weise wollte sie sich um mich kümmern. Das werde ich nie vergessen.
Und jetzt, wo die Slowakei in die Orientierungslosigkeit gestürzt ist, gingen bei ihr am laufenden Band Mails von Bürgern ein, die sie zu einer Rückkehr in die Politik aufforderten. Endlich müssten die Anständigen wieder das Ruder übernehmen, heißt es darin. Selbst als Präsidentschaftskandidatin für die Wahlen im kommenden Jahr wird sie gehandelt. Aber Iveta Radičová schüttelt den Kopf.
In der Spitzenpolitik herrscht ein Politikstil, in dem ich mich nicht wiederfinde. Und ich will mich dem nicht anpassen. Klar, Wenn das alle sagen würden, dann reproduziert sich dieser Stil immer weiter. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich meinen Teil der Demokratisierungsgeschichte geschrieben habe. Jetzt ist es höchste Zeit, dass ihn eine neue Generation schreibt.
Und eins, sagt sie, dürfe man auf keinen Fall vergessen.
Wenn uns in den 27 Jahren seit der politischen Wende nichts Gutes gelungen wäre, wären wir nicht Teil der EU, der NATO, der Eurozone, der OSZE und so weiter. Die Slowakei hat einen gewaltigen Sprung gemacht, einen gewaltigen. Vergessen wir nicht, dass die Visegrad-Staaten noch 1989 zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gehörten. Und sie sind in die oberen 25% gesprungen. Aber ich füge hinzu, wir sind in der Situation eines reichen Landes mit armen Menschen. Ich bin überzeugt, wenn ein Politiker kommt, der daran etwas ändern kann, dann wird er auch gewählt.
Tak dostanu podporu ľudí. Ja nemám pochybnosť.
Betroffene Slowakei. Ein Land kämpft für mehr Anstand. Das waren Gesichter Europas von Kilian Kirchgessner. Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch Wie ich auf die Welt kam von Irina Bretschner. Gelesen hat sie Claudia Mischke. Musikauswahl und Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Michael Morawitz und Kiwi Eddy. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.
Streets, so they don't repossess my car. Haven't worked in several weeks. I keep losing my.